Römer 13 zeigt ganz deutlich den Gehorsam gegenüber der Regierung auf. Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Zweitens wird gesagt, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersteht damit der Anordnung Gottes. Und das Interessante ist, zu der Zeit, als Römer 13 geschrieben wurde, war Kaiser Nero an der Macht im Römischen Reich. Ein furchtbarer, blutrünstiger, schrecklicher Tyrann. Und trotzdem hat dieser Tyrann eben für Stabilität in einem Riesenreich gesorgt, nebst all dem schrecklichen Unrecht, das er auch getan hat. Aber trotzdem wird grundsätzlich gesagt, dass die Regierung, obwohl es sich in diesem Fall um eine schreckliche Regierung handelte, von Gott legitimiert war. Und grundsätzlich, Römer 13,3, ist die Regierung da, um das Böse abzuschrecken und das Gute zu fördern. Und das sehen wir auch in Unrechtsregimes, dass eben auch in einem eingeschränkten Maß Unrecht bestraft wird und Recht gefördert wird, nebst all dem, was mutwillig und bösartig getan wird, aber dafür wird die Regierung von Gott einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann betont Römer 13,5, dass man gehorsam sein soll, nicht einfach aus Angst vor der Strafe, sondern um des Gewissens willen. Also das christliche Gewissen muss verletzt werden, wenn jemand eben sich gegen die Obrigkeit und ihre Anordnung auflehnt. Das geht schon um des Gewissens willen nicht. Und nicht einfach wegen der Strafe. Interessant ist in dem Zusammenhang Matthäus 27. Der Herr Jesus stand vor der jüdischen Obrigkeit, und zwar vor dem höchsten Richter, dem Hohenpriester Kaiaphas. Aber man muss klar sehen, Kaiaphas war eigentlich ein illegaler Hohepriester. Denn in der Makkabäerzeit, da hat eine Familie, die nicht aus der Linie von Zadok, dem Hohenpriester zur Zeit von David, stammte, das Hohepriesteramt an sich gerissen. Und nach der Bibel durften nur Nachkommen von Zadok Hohepriester sein. Und offensichtlich war Kaiaphas kein Nachkomme von Zadok und war eigentlich illegitim. Und trotzdem hatte Herr Jesus seine Autorität als Herrscher anerkannt, denn der Herr Jesus hat keine Antwort gegeben auf Fragen. Aber als der Hohepriester ihn unter Schwur stellte, nach 3. Mose 5 war das möglich, und dann war man als Angeklagter verpflichtet zu antworten. Und dann hat der Herr Jesus geantwortet. Und das hilft bei dem Umgang mit Regimes, die zu Recht kritisiert werden können. Und man denke auch an König Saul. Das war der König nach den Gedanken der Menschen, nicht nach dem Plan Gottes. Und trotzdem hat David Saul anerkannt und ihm niemals eben in dem Sinn widerstanden, dass er ihn weggeschafft hätte, sondern sein Gewissen war sofort verletzt, wenn irgendetwas in diese Richtung gegangen wäre. Dann sagt auch Titus 3, ab Vers 1 ganz klar, dass man den Obrigkeiten und Gewalten untertan sein muss und Gehorsam leisten muss. Und das Ganze wird dort in Verbindung gebracht mit unserem Zeugnis als Wiedergeborene. Also es geht gerade darum, in dieser Angelegenheit als Christen zu zeigen, dass wir nicht mehr so sind wie die Menschen dieser Welt und wie wir waren vor der Bekehrung. Kommt 1. Petrus 2 dazu, Vers 11 und folgende. Und in Vers 13 wird dann gesagt, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung, der Übeltäter aber zum Lob der, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also auch ganz klar ein Gebot zur Unterwerfung. Und hier wird gesagt, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung. Und das Wort menschlich ist wichtig, weil Ehren menschlich ist. Und trotzdem muss also auch eben Gehorsam geleistet werden, wenn die Regierung sich eben als menschlich erweist. Und zum Beispiel, man fährt Auto und es ist begrenzt auf 50, aber man ist überzeugt, an dieser Stelle wäre es gar kein Problem, mit 80 Stundenkilometern zu fahren. Aber der Staat hat entschieden, hier fährt man nur 50, dann müssen wir uns auch dieser menschlichen Einrichtung beugen, auch wenn es ganz klar mit 80 zu verantworten wäre. Hier ist gerade wichtig, im Zusammenhang mit dem Ausdruck menschliche Einrichtung, man kann bei den heutigen Verordnungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Corona anderer Ansicht sein und würde das menschlich anders einordnen und anders gewichten. Und man würde andere Maßnahmen bevorzugen und gewisse, die gemacht werden, als unwirksam erklären. Aber wir sind nicht die Regierung, sondern die Regierung ist die Regierung. Und sie entscheidet, wir können nicht plötzlich die Verhältnisse umkehren und wir müssen also auch das menschlich Entschiedene akzeptieren. Wenn man den Punkt nicht beachtet, dann ist eigentlich die Destabilisierung des Staates vorbereitet. Denn Anarchie bedeutet, jeder macht das, was in seinen Augen richtig ist. Und das geht eben nicht. Und darum hat Gott die Regierung eingesetzt, damit keine Anarchie entstehen kann. Und eine schlechte Regierung ist immer noch besser als Anarchie. Anarchie ist das absolut Schrecklichste. Die völlige Mutwilligkeit des Individuums in der Gesellschaft. Das Neue Testament ruft uns auf zum gemeinsamen Singen in der Gemeinde und auch darüber hinaus. In Epheser 5, Vers 19, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Und auch in Kolosser 4 wird dieser Aufruf wiederholt. Und nun haben wir aber eine staatliche Einschränkung bezüglich des Singens. Nun kann man behaupten, ja, wir haben eine klare Beschränkung des Gehorsams gegenüber dem Staat gemäß Apostelgeschichte 5, 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn Gott sagt, singen, dann darf der Staat Singen nicht verbieten. Und das ist ein absoluter Fehlschluss. Apostelgeschichte 5 besagt, dass wenn der Staat In diesem Fall war es ein Verbot der Evangelisation. Wenn der Staat etwas verlangt, was eine Sünde ist, dann hat man das Recht, in diesem einen Punkt eben nicht zu gehorchen. Denn der Staat darf uns nicht zwingen, zu sündigen gegen Gott. Aber bei dem momentanen Verbot zum Singen in der Gemeinde geht es nicht darum, dass wir dadurch sündigen. Jetzt könnte jemand sagen, aber trotzdem wird ja aufgerufen zum Singen in Epheser 5 und dieses Gebot steht über dem momentanen Verbot. Auch wieder ein Irrtum. Es gibt eine Hierarchie in den Geboten. Zum Beispiel das Sabbatgebot unter dem Gesetz war so wichtig und so wesentlich. Der Sabbat war das Zeichen des Bundes von Gott mit Israel. 2. Mose 31. Und trotzdem macht der Herr Jesus klar, dass das Gebot, Leben zu retten, höher steht als das Sabbatgebot. Und darum erklärt der Herr Jesus in Matthäus 12, dass eben David als Nichtpriester und die Seinen Schaubrote essen durften. Es gab ein klares Gebot, Schaubrote dürfen nur von Priestern gegessen werden. Und trotzdem gab der hohe Priester die Schaubrote David, weil sie Hunger litten. Also war das Gebot, Leben zu erhalten, höher als das Verbot, Schaubrote zu essen. Und der Herr Jesus macht in den Evangelien deutlich, dass das Gebot, Leben zu retten und zu erhalten und weiterzuführen, höher ist als das Sabbatgebot. Und bei dem Verbot des Singens geht es um eine Maßnahme, um eine Pandemie zurückzudrängen. Also das Ziel ist Leben retten. Und darum ist das höher als das Gebot des Singens in der Gemeinde. Und natürlich kann jemand sagen, ja, aber Corona ist gar nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Solche, die es erlebt haben, wie es schlimm sein kann, die würden da anders reagieren, wenn sie mal richtigen Erstickungshusten erlebt haben. Es ist furchtbar. Aber es ist eine menschliche Einschätzung und die müssen nicht wir machen, sondern der Staat. Und das müssen wir anerkennen. Aber man kann nur einmal einsetzen anstatt Corona, Ebola. Dann hätte man plötzlich kein Problem mit solchen Geboten wie Singverbot. Wenn 7 von 10 Menschen sterben, dann wird plötzlich klar, ja natürlich kann der Staat so und so einschränken. Aber weil es eben nicht so schlimm ist wie Ebola, kommen verschiedene Ansichten und Bewertungen zum Tragen. Aber um keine Anarchie zu ermöglichen, muss man festhalten, der Staat hat hier das letzte Wort und nicht wir. Sonst hätten wir uns schon früher selber um das Kanzleramt bemühen sollen. Grundsatz, dass ein Gebot höher bewertet werden kann als ein anderes Gebot, ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Ich habe die Bibelstellen oben angegeben. 3. Mose 24, 8, 9 macht klar, Schaubrote dürfen nur von den Priestern gegessen werden und trotzdem nach Matthäus 12, Vers 3 und 1. Samuel 21 durfte David im Hungerfall ausnahmsweise diese Brote essen. Und der Sabbat war ein ganz hohes Gebot. Und trotzdem erklärte Jesus in Matthäus 12, 5, dass Priester jeden Sabbat das Sabbatgebot brechen dürfen, indem sie nämlich Opfer bringen, weil der Priesterdienst mit Opferbringen höher steht als der Sabbat. Dazu 4. Mose 28, 9 und 10. Und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt noch. Bei diesen Überhöhungen von Geboten muss man beachten, dass das ausgeschaltete Gebot nicht ein moralisches Gebot ist. Also das heißt, Brot essen ist ja nicht an sich etwas Böses. Und da geht es also darum, dass Brot gegessen werden durfte von David, da wo es eigentlich nur Brot war für die Priester. Aber es geht nicht darum, dass zum Beispiel Mord plötzlich möglich ist, wegen eines höheren Gebotes oder Lügen oder Unzucht. Also man kann das ja nicht missbrauchen, indem man sagt, ja, da gibt es ein höheres Gebot und dann darf man sündigen. Nein, es sind hier immer Dinge, die in sich nicht eine moralische Sünde sind, die hier ausgeschaltet werden. Singen ist nicht an sich etwas moralisch Böses. Und darum kann eben das Gebot von Singen überhöht werden durch das Gebot, Leben zu retten. In der Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert gab es ein Riesenproblem. Die Syrer haben Juden abgeschlachtet am Sabbat und sie haben sich nicht gewehrt, weil sie dachten, am Sabbat dürfen wir nicht arbeiten. Und dann hat man schließlich die Sache nochmals überdacht und festgestellt, dass die Bibel lehrt, dass Leben retten höher steht als das Sabbatgebot. Und dann hat man begonnen, sich auch am Sabbat zu verteidigen. Und das ist auch der Grund, warum bis heute die israelische Armee auch an einem Sabbat kämpft, wenn es darum geht, Leben zu retten. Auch Orthodoxe machen da keine Ausnahme. Auch die müssen den Sabbat brechen, um eben Menschenleben im Staat Israel zu schützen. Ein praktischer Hinweis, wie man mit dem Nicht-Singen umgehen kann im Moment. Es ist so, dass wir das in der örtlichen Gemeinde so machen. Ein Bruder liest von einem vorgeschlagenen Lied die erste Strophe vor. Dann spielt das Klavier alle vorgeschlagenen Strophen und die Geschwister gehen mit dem Text innerlich mit, genau nachdem, wie es am Klavier gespielt wird. Und dadurch kann man effektiv innerlich singen, im Herzen, so wie das Epheser 5 ausdrücklich sagt. Auch beim Lautsingen soll das eben ganz besonders etwas sein, was im Herzen passiert. Und wenn man jetzt nicht laut singen kann, dann kann man eben innerlich sich noch besser auf den Text konzentrieren. Der Gewinn könnte, das ist in diesem traurigen Fall einfach etwas Positives, das man sehen muss, dazu führen, dass man den Text vielleicht noch bewusster innerlich mitgeht, als wenn man durch das eigene Singen manchmal auch abgelenkt wird vom Text. In Psalm 65 haben wir ein prophetisches Wort über den kommenden Tempel in Jerusalem. Und da wird es in der Drangsal auch eine Zeit geben, wo der Gottesdienst nicht mehr möglich ist. Und durch die Verunreinigung des Tempels, durch den Antichristen. Und dann wird sich dieser Psalm so erfüllen. Deiner harrt schweigend der Lobgesang, o Gott in Zion. Also auch da eine Zeit, wo Gott nicht die Möglichkeit gibt zu singen, aber das Singen wartet und harrt, bis dann der Moment kommt, wo es wieder in richtigem und vollem Maß möglich ist.